Das Pottkästle. Oberschwaben, Allgäu entdecken. Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.
Heute sind es Influencer und Prominente, die Massen von Menschen über soziale Medien erreichen und begeistern. Sicher sind sie für einige auf gewisse Art auch wegweisend. Vor rund 400 Jahren, ohne Strom und Internet, gab es ebenfalls Personen, die andere in ihren Bann ziehen konnten, allein durch Worte. Wortgewaltige Prediger haben die Barockzeit und auch unsere Region Oberschwaben-Allgäu nachdrücklich geprägt. Sie hatten eine zentrale Rolle, denn sie sollten Glaube und Moral eindringlich vermitteln. Ihre Reden waren oft leidenschaftlich und bildreich, um Gehör und Herzen der Menschen zu gewinnen. Ihre Botschaft inspiriert, beeinflusst und bleibt im Gedächtnis. Bis heute. In dieser Folge vom Pottkästle lernen wir zwei der berühmtesten Prediger dieser Zeit genauer kennen. Abraham a Sancta Clara und den heiligen Fidelis von Sigmaringen. Hier macht unser Moderator Thomas Strobel den ersten Halt. In der Pfarrkirche St. Johann, die eine Station an der Oberschwäbischen Barockstraße ist. Dort spricht er mit Hermann Brottmann, dem Personalreferenten der katholischen Kirchengemeinde Sigmaringen, darüber, wie der heilige Fidelis damals schon mit Infotainment und Authentizität punkten und überzeugen konnte.
Du bist Fidelis-Experte. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz und knapp erklären, wer war Fidelis von Sigmaringen?
Fidelis von Sigmaringen ist ein Kind dieser Stadt. Also Fidelis ist sein Ordensname. Wenn jemand in den Orden eintritt, ist heute noch so, bekommt er einen neuen Namen. Er hieß Markus Roy und stammte aus einem angesehenen Geschlecht dieser Stadt. Die Roys sind nur zwei Generationen vor ihm mit den Grafen von Zollern aus den Niederlanden hierher gekommen. Es ist eine relativ reiche Familie. Der Vater und auch der Großvater haben angesehene Ämter in dieser Stadt inne. Ja, und so kann Fidelis natürlich hier, oder Markus muss man sagen, zu dem Zeitpunkt kann hier auf die Lateinschule gehen, kann später auf ein Gymnasium gehen, ist bis heute nicht so ganz klar, wo er da war, und kann dann später auch studieren. Ja, er studiert dann in Freiburg das Recht, also und zwar das kirchliche und das weltliche Recht, wird darin promoviert, also ist Doktor des kirchlichen und weltlichen Rechts. Und wird auch als Jurist dann in Ensisheim am vorderösterreichischen Gerichtshof im heutigen Elsass dann als Advokat tätig. Das muss ihm aber schon relativ früh überdrüssig geworden sein. Die Überlieferungen erzählen von Widerwillen gegen die Korruption bei Gericht und wer halt Geld hatte, konnte den Prozess in die Länge ziehen und sich dann irgendwann zu seinen Gunsten beeinflussen, und das hat ihn wohl sehr abgestoßen. Er galt damals auch schon als Anwalt der Armen. Und dann tritt er nach einem Jahr als Advokat in diesen neu gegründeten Kapuzinerorden ein. Macht innerhalb dieses Kapuzinerordens relativ schnell Karriere. Vor allem als Prediger, übrigens, interessanterweise. Ja, man holt ihn überall hin, also im alemannischen Raum, in die Schweiz, im Bodenseeraum. Und schließlich wird er Guardian, also Klostervorsteher in Feldkirch, in Vorarlberg, unsere Partnerstadt. Und als Guardian Seelsorger für die Soldaten, für die habsburgischen Soldaten, eine Söldnertruppe, ja, die dann unter anderem eben auch gegen die aufständischen reformierten Bauern in der Schweiz dann eingesetzt werden. Und dort kommt er schließlich eben in diesen Bündner Wirren, so nennt man das heute in der Geschichte, kommt er schließlich im April 1622 ums Leben.
Die Bedeutung des Wortes ist das Thema dieser Folge von unserem Podcastle. Vielleicht nochmal zum Einstieg. Was hat der Prediger in der Barockzeit für eine Stellung, beziehungsweise was hat die Predigte für eine Bedeutung für die Gläubiger?
Na gut, ich beziehe das jetzt mal auf der Fidelis. Fidelis lebt in einer Zeit der Reformation und Gegenreformation. Und für ihn war es natürlich, oder was ihn betrifft, war es enorm wichtig, dass er die Menschen entweder wieder zum katholischen Glauben zurückgewinnen sollte oder auch davon abhalten sollte, sich eben dem evangelischen, den protestantischen Richtungen zuzuwenden. Und dazu war Fidelis natürlich zum Beispiel im Unterschied auch zu manchem evangelischen Prediger rhetorisch sehr glänzend. Die Predigten sind sehr lange gegangen, vielleicht einmal eine Stunde oder länger. Und die Leute mussten einerseits Inhalt bekommen, aber sie mussten auch unterhalten werden. Sie sollten ihm gerne zuhören. Und es gibt eine schöne Geschichte aus Feldkirch, unserer Partnerstadt, wo Fidelis ja dann Klostervorsteher war. Da hat man ihm wohl gesagt, ist eine Anekdote, wenn er weiter so predige, würde er aber in Feldkirch nicht viel Suppe essen. Ja, also die Leute haben ihn verstanden und haben auch kapiert, um was es ihm geht. Und er war ein energischer Prediger. Er hat dann aber zu ihnen gesagt, er sei nicht nach Feldkirch gekommen, um Suppe zu essen.
Jetzt muss man sich erst mal so vorstellen, die Leute damals sitzen in der Kirche, über ihnen ein prächtiges Deckenfresko, das ihnen das Himmelreich zeigt, und von der Kanzel herab wird dann eine Predigt gehalten. Das muss doch eine wahnsinnige Wirkung auf die damalige Bevölkerung gehabt haben, oder?
Ja, schon. Also ich meine, Fidelis ist ja dann gegen Ende seines Lebens als Missionar in diese evangelisch geprägten, protestantisch geprägten Schweizer Gebiete gesandt worden. Und seine Predigten müssen also wirklich einen tiefen Eindruck hinterlassen. Es gibt zum Beispiel Geschichte von 1621. Da ist er als Adventsprediger in Maienfeld, das ist eine kleine Stadt im Rheintal in der Schweiz. Und aufgrund seiner Predigt hat sich einer der Landadligen, der Rudolf von Gugelberg und ein weiterer Landadliger aus Malanz sind wieder zum katholischen Glauben zurückgekehrt, aufgrund der Predigt, nur aufgrund der Predigt. Und ähnlich ist es dann noch im Januar 22 passiert. Fidelis hat sich hier natürlich auch auf so eine Elite oder Oberschicht konzentriert, und die sollten das natürlich multiplizieren, wenn er sie wieder vom katholischen Glaube überzeugen konnte. Er hat in Zitzers zum Beispiel, schreibt er immer Brief, hätte er zwei Landammannen, einen Statthalter und den Landweibel mit Frau und den Mesmer eines reformierten Prädikanten praktisch auf Eunhui wieder katholisch gemacht.
Jetzt gibt es hier in Sigmaringen ja immer noch einen ganz besonderen Brauch mit der Fidelis-Wiege, die in der Kirche St. Johann steht. Wie wird diese Wiege von den Sigmaringern heute noch genutzt?
Also die Wiege des heiligen Fidelis, das ist die Babywiege, also wo er als Baby dann, der kleine Markus als Baby drin lag, die wird hier in St. Johann aufbewahrt, in einem Schrein, in einem Glas. Schrein im Fidelis-Altar auf der Nordseite der Pfarrkirche. Also da ist öffentlich zugänglich, kann man sehen. Und in diese Wiege werden alle Kinder, also sofern sie nicht schon zu groß sind, aber alle kleinen Kinder, wenn sie getauft werden hier in St. Johann, werden die nach der Taufe in diese Wiege gelegt und wird ein besonderer Segen über sie gesprochen. Es gibt sogar Familien, die ihre Kinder vielleicht auswärts irgendwo getauft haben, aber dann eigens nochmal hierher fahren, um diesen Ritus, um diesen Segen da zu vollziehen und sich den Segen abzuholen. Früher in der Barockzeit hatte diese Wiege eine sehr dramatische Bedeutung. Die katholische Kirche hat den Leuten gesagt, wenn ein Kind ohne Taufe stirbt, kann es nicht in den Himmel gelangen. Es gelangt zwar nicht in die Hölle, aber es gelangt in einen nicht seligen Ort, ja. Man nannte das den Limbus. Ja. Und so sind in der Zeit viele Familien, Eltern, wenn ihr Kind im Mutterleib gestorben war oder kurz nach der Geburt verstorben war, sodass es nicht getauft wurde oder nicht getauft werden konnte, sind die mit ihren toten Kindern, ihren toten Babys hier nach Sigmaringen gefahren, haben eine Wallfahrt gemacht, teilweise bis aus dem Neckarraum oder bis aus Oberschwaben, Allgäu. Zwei Tage reisen unter Umständen und haben diese toten Kinder in diese Wiege gelegt, in der Hoffnung, ein Lebenszeichen zu sehen, auf das hin man das Kind dann noch taufen konnte. Und das ist auch geschehen. Hunderte von Kindern sind hier so praktisch nochmal kurz zum Leben erweckt worden in der Wiege und dann getauft worden und dann gestorben, also endgültig. Und es gibt hier ein Buch, das der damalige Pfarrer angelegt hat, wo diese Situation also akribisch dokumentiert ist, wo die Leute herkamen, wie sie geäußert haben, wie das Kind hieß, das dann getauft wurde und so. Also es war sicher eine sehr entlastende Erfahrung, für wenn man sich vorstellt, wie der Schmerz ist, wenn ein Kind im Mutterleib stirbt oder kurz nach der Geburt. das ist eigentlich die Geschichte, mit dieser Wiege eng verknüpft ist. Das endet dann so in der Aufklärung, so um 1800 ist der Wunderglaube dann auch nicht mehr so da und da endet dann diese Geschichte und wird transformiert in diese heutige Praxis, dass man eben die Kinder nach der Taufe da einlegt.
Wie kann man sich hier in der Stadt auf die Spuren vom Heiligen Fidelis begeben?
Also der einfachste Weg ist eigentlich, man lädt sich die App runter von der Homepage der Stadt Sigmaringen. Über diese App kann man das Leben des Heiligen Fidelis, aber auch die Spuren, die er in der Stadt bis heute hinterlassen hat, sich ansehen, sich anhören. Man kann mit dieser App auch einen eigenen Stadtrundgang gehen oder man kann die ganz komfortable Variante natürlich eine Fidelis-Führung dann buchen bei der Touristinfo und dann geht meine Kollegin oder ich selber mit den Gästen dann durch die Stadt. Es gibt einen kleinen Rundgang, das ist dann so Marktplatz, Stadtpfarrkirche, Fidelis-Haus und es gibt einen großen Rundgang, der dann auf den Josefsberg führt und bis zur ehemaligen Klosterkirche Hedingen und man findet eigentlich auf Schritt und Tritt bis heute Spuren des Heiligen Fidelis.
Lass uns noch ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen. Der Heilige Fidelis steht in ganz besonderer Weise für die Gegenreformation. Das hat natürlich vor allem mit der damaligen politischen Situation zu tun. Erklär doch bitte mal unsere Hörerinnen und Hörer, was Gegenreformation in Oberschwaben bedeutet und wie Fidelis versucht hat, die reformierte Katholiken wieder vom Gegenteil zu überzeugen.
Gut, die Gegenreformation setzt natürlich die Reformation voraus. Vor allem das Habsburger Herrscherhaus hat ungeheure Wert darauf gelegt, dass seine Untertanen und die Herrschaften, die ihm zu ihm gehören, dass die katholisch bleiben, römisch-katholisch bleiben. Und der Konflikt wird dann, wie du schon gesagt hast, wird natürlich politisch eingefärbt, weil hier geht es natürlich auch letztlich darum, das ist ja dann auch die Situation im Dreißigjährigen Krieg, wer hat die Vorherrschaft in Europa? Bei Fidelis kann man diese Dinge wie immer Brennpunkte eigentlich sehen. Ja? Also er ist selber als Markus Reu, als Untertan in Sigmaringen, ist er Österreicher. Und als Jurist ist er natürlich auch treuer Österreicher. Also er steht auf der Seite seines Herrn sozusagen. Sowohl seines Grafen hier als auch natürlich der Habsburger. Und so kommt er nach Feldkirch. Und da ist ja der Konflikt dann schon im Gang mit den Schweizern. Und letztlich geht es in dieser Ecke, das ist eigentlich keine berühmte europäische Gegend, dieser kleine Prätigau, aber durch den Prätigau gehen wichtige Alpenpässe. Die sogenannte Via Milanese, also der Weg von Mailand durch die Alpen nach Norden und damit natürlich auch in die habsburgischen Lande in Holland, also in den Niederlanden. Und so kämpfen auf der einen Seite die Habsburger mit den Spaniern und auf der anderen Seite kämpft Frankreich mit Venedig. Ja? Also eigentlich mit Frankreich und Venedig auch zwei katholische Staaten. Ja? Und die Franzosen und die Venediger unterstützen die aufständischen Schweizer mit Geld. Es ist fast ein bisschen wie heutige Kriege. Also in Syrien wird ja auch ein stellvertretender Weltkrieg im Grunde genommen geführt. Und so ist es hier auch. Und es geht letztlich um die Vormachtstellung. Wer die Alpenpässe kontrolliert, wer die großen Transitstrecken kontrolliert damals, der hat einfach auch die Macht in Europa. Und in dieses Durcheinander gerät der Fidelis natürlich rein, sodass er von diesen Schweizern Aufständischen oder den Bürgern in den reformierten Kantonen eben nicht nur als der katholische Prediger wahrgenommen wird, sondern eben auch als Vertreter der verhassten Österreicher.
Und wie hat er dann versucht, die reformierte Katholiker wieder vom Gegenteil zu überzeugen? Wie hat er das gemacht?
Durch Predigen. Und er hat da auch Erfolg. Ja? Also er bringt einige Landadlige dazu, sich wieder der katholischen Kirche anzuschließen. Er überzeugt sie. Das ist zunächst mal faszinierend, ja. Und durch seine Lebensweise. Also er ist zum Beispiel eben, er lebt sehr bescheiden, sehr authentisch in seiner Armut, ja, hat ein freundliches Wesen. Also sie mögen ihn, als er dort auftritt. Das kippt dann allerdings, als sich der Konflikt dann immer mehr zuspitzt. Und es zeichnet sich dann schon in Feldkirch ab, dass Fidelis natürlich auch ganz anders sein kann. Dort strengt er zum Beispiel einen Inquisitionsprozess an. mit einer Frau namens Anna Zoller, junge Frau, die ein bisschen aufmüpfig ist und auch Schallkraft manchmal. Und die nimmt die Pfarrer und die Prediger, auch den Fidelis, hin und wieder hoch, so nach dem Gottesdienst, ist da also ein bisschen aufmüpfig. Ja. Und der Fidelis strengt da einen Prozess an und erreicht es, dass diese Frau letztendlich aus der Stadt verwiesen wird. Sie ist dann aber doch katholisch genug geblieben, um im katholischen Konstanz Asyl zu finden. Die haben nicht so das Problem gehabt, aber da ist er dann knallhart, da ist er der Jurist. Und als er dann schließlich gesandt wird als Missionar der Gegenreformation, also um das Katholische wiederherzustellen, ist er zunächst relativ, da stößt er auf Granit. Und dann wird er selber auch sehr hart. Er lässt dann ein sogenanntes Religionsmandat, das sind Dutzend Punkte, die letztlich dann mit militärischer Gewalt, also durch die österreichischen Truppen, dann auch durchgesetzt wird. Da steht dann zum Beispiel drin, dass die evangelischen und die reformierten Prädikanten, also aus dem Land zu schaffen seien, dass reformierte Schriften aus den Büchereien zu entfernen seien, dass auch wieder interessant im Zusammenhang mit Predigen, dass die Gläubigen bei Strafe gezwungen werden, seine Predigten anzuhören. Also er hat ein gesundes Selbstbewusstsein gehabt. Er war davon überzeugt, wenn ich richtig predige bei denen und wenn ich denen das alles richtig erkläre, dann läuft das, dann wäre die von selber katholisch. In dem Religionsmandat steht auch drin, dass keiner zum katholischen Glauben gezwungen werden darf. Das steht auch drin. Und viele heutige Leute sagen, der war doch modern, der Fidelis. Aber das war allgemeine katholische Lehre, auch im Mittelalter schon. Zwang darf es keinen geben im Glauben. Aber er hat eine ganze Reihe Maßnahmen dann angeordnet und mit österreichischer Militärhilfe durchgesetzt, die also sehr zwanghaft waren. Aber er war davon überzeugt, er könnte die Leute gewinnen.
Jetzt haben wir ganz viel über ihn gehört, wie er gewirkt hat. Heute spricht man ja ganz viel von Ökumene, das heißt, Christen gehen aufeinander zu. Könnte man ihn damals, wie er vorgegangen ist, in Teilen vielleicht auch als fanatisch bezeichnen?
Wenn wir Fanatismus, so wie wir heute Fanatismus verstehen, könnte man ihn als fanatisch bezeichnen. Ja, aus seiner Zeit heraus muss man das natürlich anders einordnen. Es gab also zwischen katholisch und evangelisch zu seiner Zeit auf beiden Seiten dieses gewaltsame Verteidigen der eigenen Position. Aber aus heutiger Sicht ist er sicher ein Eiferer, ja, also schon ein Stück weit fanatisch. Viele Dinge, die er tat, können wir heute nicht mehr nachvollziehen und finden die auch nicht mehr so, würden wir heute auch so nicht tun. Und es ist auch interessant, dass der Fidelis kurioserweise, also gerade hier in Sigmaringen, aber auch in Vorarlberg und in der Schweiz, inzwischen sogar der Katalysator ist für ökumenische Bemühungen. Also nicht, weil er der große Ökumeniker gewesen wäre, aber die Verehrung des Fidelis und die ganze Lebensgeschichte, diese tragische Geschichte, wird zum Anlass, heute vielleicht ein neues Kapitel, der Geschichte ein neues Kapitel hinzuzufügen. Hier gab es einen sehr ökumenisch gesinnten evangelischen Stadtpfarrer und auch einen sehr offenen katholischen Stadtpfarrer. Und da sind die 1967 in Sigmaringen, hat in einem Gottesdienst zum Fidelisfest, also zum Fest eines katholischen gegenreformatorischen Heiligen, hat ein evangelischer Pfarrer gepredigt. Ja, und der hat dann einen Leuchter gestiftet, der heute noch in der Fideliskirche zu sehen ist. Und der soll die Menschen, die Christen heute daran erinnern, so hat der damalige Pfarrer dann gesagt, der Evangelische, sie seien eine Schuldgemeinschaft, also angesichts der Geschichte, sie seien eine Versöhnungsgemeinschaft, also man müsse sich versöhnen, und sie seien eine Werkgemeinschaft, man muss sie an ihren Früchten, an ihren guten Früchten erkennen.
Und so kann das Wirken von vor 400 Jahren uns auch heute noch positiv beeinflussen. Genauso fortwährend bleibt der Stolz einer Gemeinde, wenn sich ein Prediger in der Barockzeit für die Seelsorge stark und Karriere gemacht hat und als Bestsellerautor seiner Zeit gilt. Abraham a Sancta Clara. Seine Gedenkstätte in Grenheinstetten wird ehrenamtlich von Birgit Riester und Elisabeth Hafner geleitet. Im Interview erzählt uns jetzt Birgit Riester mehr über den Prediger-Superstar.
Birgit, wir treffen uns hier und heute in der Abraham a Sancta Clara Gedenkstätte in Grenheinstetten. Nimm unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch bitte mal bildlich mit. Wo sind wir hier und wie sieht's hier in eurer Gedenkstätte aus?
So, ja, zuerst mal möchte ich ganz kurz erklären, wo Grin-Hainstädte überhaupt liegt. Und zwar Grin-Hainstädte liegt oberhalb des wunderschönen Donautals in der Nähe von Sigmaringen. Wir sind auf über 800 Meter. Die Gedenkstätte ist selber im Ortskern von Grin-Hainstädte. Sie ist an der Kirche, in der Nähe von der Kirche. Und die Gedenkstätte war früher die Pfarrscheuer. Die Pfarrscheuer gibt schon seit sehr langer Zeit, also mindestens seit 1600. Wir haben einen Raum. Der eine Raum ist für die Gedenkstätte eben vorbehalten. Und wenn man hier reinkommt, dann sieht man zuerst mal eine Vitrine mit alten Büchern. Ist erstmal erstaunt, was wir für eine Sammlung an alten Büchern haben. Und unsere Idee ist einfach, so langsam mit unserer Führung auf diese alten Bücher einzugehen. Was man noch sieht, sind Statuplastiken von Heiligen, die auch aus der Barockzeit sind. Dann haben wir aber auch Gegenstände in unserer Gedenkstätte, die einfach verschiedene Predigten auch verbildlichen können oder verdeutlichen können.
Brigitte, du engagierst dich hier ehrenamtlich, bist mit viel Herzblut dabei. Das spürt man sofort, wenn man hier reinkommt. Für was bist du in der Gedenkstätte zuständig und wie bist du überhaupt zu dieser Berufung gekommen?
Der Ruf hat mich ereilt. Die vorige Leiterin der Gedenkstätte hat aufgehört und ich bin vor 3 Jahren nach Grin-Hainstädte gezogen. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich einfach die Leitung übernehmen würde. Genau, da habe ich mich jetzt so ein bisschen reingekniet und habe festgestellt, wie spannend das Thema ist.
Und warum ist für die Gäste, die hier in die Region kommen, spannend, eure Gedenkstätte zu besuchen?
Also, da würde ich sagen, gibt es 2 Aspekte. Zum einen sind wir in der Nähe von der Schwäbischen Barockstraße. Und das ist tatsächlich da noch ergänzend, finde ich, zu den ganzen Kirchen, die man hier sieht, dass man auch mal noch einen anderen Aspekt hat, nämlich der literarische Aspekt, der in der Barockzeit geboten wird. Und auf der anderen Seite finde ich es auch sehr interessant. Also wir haben in der Gedenkstätte den Ansatz, dass wir biografisch vorgehen. Und wir können hier einfach auch mal eine Karriere aus der Barockzeit darstellen oder wiedergeben, wie ein Dorfjunge aus Grin-Hainstädten zu einem Superstar in Wien wird. Und ich denke, das ist wirklich ein Thema, das sehr interessant ist und wirklich für alle mitreißend. Also ich habe festgestellt, die Menschen, die die Gedenkstätte besucht haben, sind nachher wirklich sehr interessiert für das Thema. Die haben gesagt, sie möchten sich dann auch einfach weiter mit dem Thema beschäftigen. Was wir jetzt zum Beispiel nicht machen können, wir können nicht viel aus den literarischen Werken von Abraham Sancta Clara weitergeben. Aber es ist eben so, wenn die rausgehen, dann sind viele Fragen einfach, wo kriegen wir Literatur her? Wie können wir uns da jetzt noch ein bisschen besser kundig machen?
Abraham gilt als einer der wortgewaltigsten Prediger der Barockzeit. Lass uns mal gedanklich in diese Zeit zurückgehen. Wie war das Leben damals vor rund 380 Jahren hier in Grin-Hainstädte?
Also vor 380 Jahren war es in Grin-Hainstädten ein sehr einfaches Leben. Als Abraham Sancta Clara geboren wurde, war es hauptsächlich bäuerliches Leben. Man muss auch sagen, dass 60% der Bauern hier im Dorf Leibeigene waren. Wobei diese Leibeigenschaft jetzt damals dann tatsächlich nur noch ein Titel war. Also 2 Generationen vor Abraham war die Leibeigenschaft noch was ganz anderes. Von seinem Großvater ist es einfach belegt, weil der Großvater von Abraham ausgewandert ist erstmal. Es war ein einfaches bäuerliches Leben hier, in dem verschiedene Personen auch ihre Rollen hatten, zum Beispiel die Bauern. Dann gab es zum Beispiel den Pfarrer, der eine ganz andere Rolle wieder hatte. Und was eben auch in der Zeit war im Dorf, war eben diese Traube. Die Traube wurde von Abraham Sancta Claras Vater gegründet, dem Matthias Mägerle. Und die Familie hatte eben dann wieder noch wieder eine andere Stellung im Dorf, weil die Traube ein Platz war, in dem sich das Dorf getroffen hat und wo die Nachrichten verkündet wurden, zum Beispiel.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, sein Vater hieß Mägerle. Jetzt schreibt man immer von Abraham Sancta Clara. Wie hieß denn der Abraham ursprünglich?
Genau, Abraham Sancta Clara hieß ursprünglich Johann Ulrich Mägerle. Ganz oft wird es einfach nur als Ulrich benannt. Und zwar Johann nach seinem Taufpaten. Und weil ganz viele in Grin-Hainstädten Johann hießen, auch noch Ulrich dazu. Das ist der Tauftag. Also das ist der Namensheilige des Tages, der Ulrich, und deswegen Johann Ulrich Mägerle.
Okay, jetzt war es achte Kind seiner Eltern, die wiederum waren ja noch Leibeigene der fürstlichen Herrschaft in Meßkirch. Was bedeutet es, in diesen Umständen groß zu werden? Wie ist Abraham aufgewachsen?
Also Abraham ist anders aufgewachsen als die anderen Bauernjungen in der Gegend, muss man ganz klar sagen. Seine Eltern waren Leibeigene, er selbst ist in die Leibeigenschaft auch reingeboren. Er wurde später herausgekauft für 12 Gulden, aber sein Leben war tatsächlich schon früh geprägt durch Bildung. Und zwar war sein Großonkel war Pfarrer in Grin-Heinstetten und hat erkannt, dass Abraham Sankta Clara beziehungsweise damals Johannes Ulrich Mägerle eine besondere Begabung hatte. Deshalb hat er dafür gesorgt, dass Johannes Ulrich Mägerle eben nur 4 Jahre die Dorfschule besucht hat. Und anschließend hat die Familie dafür gesorgt, dass er nach Meßkirch in die Lateinschule kam. Das war nur durch einen Trick möglich, weil da schon wieder Verwandtschaft war. Also in die Lateinschule durften nur Kinder des Hofes. Und er wurde einfach in eine verwandte Familie des Hofes aufgenommen. Und so kam er eben in diese Lateinschule. Mit 10 Jahren hat er die Lateinschule auch schon wieder verlassen und ist dann nach Ingolstadt ins Internat gekommen. Also ist wirklich ein ganz anderes Leben, als die Bauernjungs hier auf dem Dorf hatten.
Jetzt hast du es schon gesagt, er war ein Superstar, er wird auch als Predigerstar und Bestsellerautor seiner Zeit betitelt. Wie erklärt sich das? Was hat ihn denn so berühmt gemacht?
Zum einen natürlich eben seine Predigten, also er war von seiner Ausbildung her, war er geschult, einfach in Rhetorik zum Beispiel. Seinen ersten Karrieresprung hat unser dann frisch geweihter Abraham Sankta Clara mit 24 Jahren gehabt. Und zwar war seine erste Stelle in Kloster Taxa. Das Kloster Taxa ist in der Nähe von Augsburg gewesen. Und es war ein Kloster, das vor sich hingedümpelt hat. Es gab wohl einen Stifter, ein Herr von Hund, und der hat die Kapelle und das Kloster eben gestiftet. Und es gab noch eine Sage dazu, dass nämlich ein Huhn ein Ei mit einem Sternkranz gelegt hat. So, und das war unserem recht jungen Abrahamer Sankta Clara wohl ein bisschen zu wenig und hat ein bisschen zu sehr gedümpelt. Er hat wohl ein bisschen mehr, sich ein bisschen mehr davon erhofft von dieser Stelle. Seit Abrahamer Sankta Clara in Taxa war, ging die Sage ein bisschen anders. Schelm sei, wer Schlechtes darüber denkt. Auf jeden Fall ist die Sage folgendermaßen jetzt. Ein Herr von Hund ist in Seenot geraten, hat Maria versprochen, dass er einen Kloster und eine Kirche stiftet, sollte er gerettet werden. So, in der Sage wurde er natürlich dann gerettet und hat es vergessen. Und jetzt hat eines Tages ein schwarzes Huhn ein Ei gelegt auf einen Ziegelstein, und dieses Ei hat einen Sternenkranz, und in der Mitte des Sternenkranzes ist das Antlitz der Maria. Dieses Ei hat dann den Herrn von Hund daran erinnert, dass er doch eigentlich ein Kloster und eine Kapelle bauen sollte. So, soweit zur Sage. Also das Kloster und die Kapelle wurden gebaut. Und tatsächlich, als die Sage dann so rum war, also dass Maria praktisch den Herrn Hund daran erinnert hat, dass er eine Kapelle und eine Kirche bauen soll, seit diese Sage eben im Umlauf war, wurde Taxa dann plötzlich zu einem herausragenden Wallfahrtsort. Und er hatte dann eben auch sein Publikum, um zu predigen.
Birgit, jetzt haben die Erfahrungen in seiner Kindheit zum Beispiel, dass es als Leibeigener schwer war, überhaupt Schulbildung zu erhalten. Die waren für ihn später immer wieder Antrieb, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Zum Beispiel hat er sich in seine Predigte für die Rechte von Dienstboten eingesetzt. Wofür hat er sich denn noch stark gemacht?
Also ein zentrales Thema in seiner Predigt ist eigentlich immer der Weg zum Tod. Also er hat eigentlich, ich habe festgestellt, es gibt so 2 Zweige. Zum einen prangert er das höfische Leben an. Das ist das eine, da ist wahrscheinlich das mit den Dienstboten jetzt dabei, das habe ich jetzt gerade nicht parat. Also das Anprangern der höfischen Lebensart, da prangert er die Trunksucht an, die Fresssucht, also alles, was im katholischen Sinne die 7 Todessünden sind. Und zum anderen ist es dann das Thema, dass das ganze Leben auf den Tod zuläuft. Das sind so seine zwei zentralen Themen, würde ich jetzt mal sagen. Und alles andere fällt da drunter. Also zum Beispiel geht es dann um die Stände. Er gibt für jeden Stand, gibt er Hilfen, wie es möglich ist, ein christlicheres Leben zu führen. Und gleichzeitig verweist er aber auch darauf, dass jedes Leben unweigerlich zum Tode führt und dass der Tod eben alle gleich macht.
Jetzt gibt's ein Zitat von ihm: Unser erster Lebensatem ist schon ein Seufzer zum Tod. Was sagt dieses Zitat über Abraham als Person aus? Unser erster Lebensatem ist schon ein Seufzer zum Tod.
Zunächst mal war Abraham a Sancta Clara ja ein Kleriker. Und für ihn war es wichtig, dass er Seelsorge betrieben hat. Also sich tatsächlich um die Seelen der Gläubigen gekümmert hat, über seine Predigten. Also er wollte erreichen, dass die Gläubigen ein Leben nach christlichen Maßstäben führen, mit dem Hintergrund eben, dass der Tod nachher lauert auf uns oder der Tod einfach schon von vornherein zum Tanz aufruft in seinen Totentänzen. Genau.
Birgit, jetzt heißt es, Abraham hat mit seinem Wirken nachhaltigen Einfluss auf die deutsche Sprache genommen. Was ist denn heute noch auf ihn zurückzuführen?
Also ganz klar ist es so, dass Abraham a Sancta Clara eine ganz direkte Ansprache an seine Gläubigen hatte und, was natürlich hervorzuheben ist, auf Deutsch. Also man hat Abraham a Sancta Clara verstanden, wenn er gepredigt hat. Und das war natürlich eine absolute Neuerung. Also der Klerikerstand hat sich nicht abgehoben gegenüber der Gläubigen, sondern hat Seelsorge betrieben in der direkten Ansprache.
Jetzt, man hört es euch an, bis zum heutigen Tag ist man in Krenheinstädter stolz auf seinen Abraham aus dem Gasthaus zur Traube. Das spüre mir sogar im Dorfleben. Wie macht sich das denn heute noch bemerkbar?
Ja, natürlich spielt Abraham a Sancta Clara in Krenheinstädten noch eine große Rolle. Man ist sehr stolz auf ihn. Und immer mal wieder gibt es auch besondere Ereignisse oder besondere Festivitäten, die einfach auf Abraham zurückgehen. So war zum Beispiel zu seinem 300. Todestag, vor 15 Jahren war das, gab es ein Historienspiel. Und zwar hat das ganze Dorf da mitgespielt und das hat auch einen ganz großen Zuspruch gehabt. Wir hatten gerade vor ein paar Monaten, hatten wir im Dorf nochmal eine Kinoveranstaltung, in dem wir das Historienspiel nochmal gezeigt haben. Und es hat einfach auch nochmal gezeigt, wie die Menschen, die damals dabei waren, auch eben mit Herzblut, sich dieses Themas von Abraham a Sancta Clara nochmal angenommen haben.
Super. Jetzt, wenn man hier bei euch in der Ausstellung steht, du hast ja vorher beschrieben, gibt es ganz viele verschiedene Ausstellungsstücke. Was ist denn dein Lieblingsausstellungsstück und welche Geschichte steckt dahinter?
Ja, mein Lieblingsausstellungsstück hier in der Ausstellung ist auch unser größter Schatz in der Ausstellung. Das ist nämlich das Taufbuch. Und in dem Taufbuch ist eben die Taufe von Abraham a Sancta Clara vermerkt mit seinen Paten, mit seinen Eltern und tatsächlich auch noch später vermerkt, dass er eben in Wien gestorben sei.
Aber ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass eigentlich Taufbücher mit Beginn des 30-jährigen Krieges erstmal verschwunden sind. Wieso habt ihr nur eins?
Genau, das ist eben das Besondere. Im 30-jährigen Krieg wurde ja viel geplündert. Und warum wir das haben, das weiß ich nicht, wurde wahrscheinlich besonders gut versteckt. Wie gesagt, Krenheinstetten wurde ja auch überfallen. Aber das macht eben diesen Schatz so wertvoll für uns.
So, abschließende Frage, wenn ich jetzt hierher komme, die Ausstellung anschaue, was empfiehlst du mir hier bei euch in der Region dann unbedingt noch anzuschauen? Was darf ich auf gar keinen Fall verpassen?
Also ich würde erstmal empfehlen, zu wandern. Wir haben hier eine wahnsinnig tolle Landschaft. Ich persönlich bin jetzt wegen der Landschaft auch wieder zurück nach Krenheinstetten gezogen. Es liegt über dem Donautal. Man hat ganz tolle Wanderwege. Und das Tolle ist, also so als Geheimtipp, wenn man oben bleibt und nicht im Donautal unten, das ist die schönste Wanderung. Man hat am wenigsten Verkehr. Man sieht immer schön aufs Donautal runter. Also das wäre jetzt für mich mal der oberste Tipp. Und dann haben wir hier natürlich auch noch den berühmten Campus Galli. Campus Galli ist ja eine Mittelalterbaustelle aus dem 9. Jahrhundert, auch sehr empfehlenswert. Aber der absolute Lieblingsplatz zum Hinwandern von Krenheinstetten aus ist der Lenzenfelsen. Also da sitzt man alleine, meistens alleine, über dem Donautal und hat den wunderschönen Blick. Man kommt ziemlich weit raus auf dem Felsen Ja, das ist so ein kurzer Moment auch von Freiheit und raus aus dem Alltag. Das kann man da wirklich sehr gut erleben.
Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Reise in die Welt der Prediger der Barockzeit begleitet haben. Wenn Sie mehr über die faszinierende Geschichte, die prachtvollen Orte und die kulturellen Highlights entlang der Oberschwäbischen Barockstraße erfahren möchten, besuchen Sie unsere Webseite unter himmelreich-des-barock.de. Dort und in Folge 6 vom Podcastle finden Sie Informationen, Geschichten und Tipps für Ihre nächste Entdeckungsreise. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie inspiriert.
Das Podcastle. Der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH. Mehr Infos gibt's unter oberschwaben-tourismus.de.